Ja, warum beschäftigen wir uns mit der Enthüllung? Gell? Das ist die Frage. Die Antwort dazu, die steht im dritten Vers der Enthüllung. Da heißt es, ich möchte so einen kleinen Überblick geben, damit wir den Anschluss finden. Glückselig ist, wer sich mit diesem Wort der Prophetie beschäftigt. Und ich frage jetzt mal so rhetorisch, ist jemand hier, der nicht glückselig sein möchte? Und die Antwort gibt sich ja von selbst. Das würde also bedeuten, dass wir mit diesem Wort der Prophetie, nicht ganz zu nah, sonst beiße ich rein, mit diesem Wort der Prophetie eben glückselig werden. Da muss es doch Gründe für geben. Und wenn ich so den Rückblick nochmal hier bringen möchte für die Teile, die wir ja hier schon behandelt haben, dann lernen wir schon im ersten Kapitel, dass der Johannes, im Vers 10 steht das, versetzt wird in den Tag des Herrn. Der hat nicht geträumt, sondern da heißt es, er wurde befunden. Das ist eine wesenhafte Anwesenheit, wer sich noch erinnern kann. Im Vers 19 wird dann geschildert, worum es denn überhaupt geht. Er sollte das, was er wahrnahm oder wahrgenommen hat, wann denn wahrgenommen hat, eben an dem Tag des Herrn, das sollte er aufschreiben. Und er sollte aufschreiben, was diese Dinge bedeuten. Leider ist in den meisten Bibelübersetzungen das sehr schwach wiedergegeben, sodass man zu falschen Schlüssen kommt. Und dann hieß es noch, er soll auch das, was danach geschieht oder was er danach noch wahrgenommen hat, auch uns hier mitteilen. Dann kommen diese beiden Kapitel 2 und 3, wo es um diese sieben Briefe geht, die, wo manche sagen, ja, dazu jede Versammlung hat ihren Brief bekommen. Ja, sicher, das stimmt. Aber wenn du im Kapitel 1 schon im Vers 11 nachguckst, da heißt es doch, dass dem Johannes gesagt wird, er soll alles, was er wahrgenommen hat, aufschreiben und es allen Versammlungen senden. Das heißt, alle Versammlungen, alle sieben, haben die ganze Enthüllung bekommen, nicht nur ihren Brief. Und wenn diese sieben Versammlungen repräsentativ sind für die ganze Ekklesia, dann heißt es doch auch, wir heute hier und jetzt haben diese ganze Enthüllung, meist Offenbarung genannt, für uns, damit wir glückselig werden, weil wir Kenntnis von den endzeitlichen Dingen erhalten, die uns nicht mal ein Apostel Paulus schildert. Wir brauchen den Johannes in der Enthüllung, um endzeitliche Termine sozusagen oder Zeitabstände, Fristen erkennen zu können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Enthüllung studieren. Man hört ja oft, ach, das ist was für Israel oder es geht uns nichts an oder was weiß ich. Lasst euch nicht irreführen, schaut genau hin und erinnert euch an das, was wir schon besprochen haben. Die Enthüllung ist auch für uns als Leibesglieder des Christus, die Teil dieses Christus sind, der in der Enthüllung als Lämmlein dargestellt wird, nicht als Lamm. Streich das Lamm aus der Enthüllung, aus deiner Bibel, schreib Lämmlein hin, weil das steht im Grundtext. Und deswegen wissen wir, dieses Lämmlein ist Christus in Haupt und Gliedern. Wenn ich also wenn der Christus im Kapitel 19 auf einem weißen Pferd reitet, sage ich gerne mal scherzhaft, dann lerne ich endlich mal reiten, weil ich habe noch nie auf dem Pferd gesessen. Und versteht ihr, wenn wir Teil dieses Christus sind, machen wir doch alles mit ihm mit. Ob das jetzt so ganz lokal immer zu fassen ist, ist eine andere Frage, denn er kann ja gleichzeitig auch überall sein. Ja, im Kapitel 4 haben wir dann hineingeschaut in den Himmel, einen Blick in den Himmel. Wir haben das Throngeschehen beobachtet. Wir haben gelernt, was alles um den Thron herum geschieht. Im Kapitel 5 ging es um das Buchröllchen mit den Siegeln, die gebrochen werden sollten. Und niemand war da, der dazu fähig gewesen ist. Und dann hieß es nur, das Lämmlein darf diese Siegel öffnen. Und wer ist dann dabei beim Öffnen der Siegel, wenn das Lämmlein Christus in Haupt und Gliedern ist? Natürlich auch du und ich, wenn wir dazugehören. Ja, und dann sind wir schon im Kapitel 6, wo es dann anfing, dass wir die Siegel erklärt bekommen. Und auch hier noch ein kleiner Hinweis für das Gesamtgeschehen. Siegel, Posaunen, Schalengerichte. Ich neige sehr dazu, ich habe es auch hier erklärt ausführlich, dass es hier um eine parallele Entwicklung geht, die man so fassen könnte. Die Siegel werden gebrochen. Und erst wenn das siebente Siegel gebrochen ist, kann man die Rolle öffnen. Alles, was vorher beschrieben ist, sind äußere Aufzeichnungen auf der Außenhaut der Rolle, die den Inhalt beschreiben. Die Posaunen sind dann dazu da, diesen Inhalt zu verkünden, die aus dem siebenten Siegel heraus entstehen. Und aus der siebenten Posaune kommen dann die sieben Schalen, die alles ausführen, was geschrieben wurde und auch verkündet wurde. Und hier sind wir mittendrin. Wir sind also hier inmitten der Siegelbeschreibung im Kapitel 7, das ja heute dran ist. Und in diesem Kapitel 7, da geht es um zwei Gruppen von Personen. Und wie oft haben wir hier schon über Heilskörperschaften gesprochen? Wie oft haben wir festgestellt, dass es sehr große Unterschiede gibt in der Hinentwicklung zum Ziel der Heilsgeschichte für verschiedene Gruppen zu verschiedenen Zeiten? Und es ist nicht alles nur schwarz-weiß und es gibt nicht nur Gläubige und Ungläubige. Es gibt auch unter den Glaubenden Differenzierungen und unterschiedliche Zeitpunkte, wie sie zu ihrem Heilsziel gelangen. Und deswegen finden wir auch hier in der Enthüllung mehrere Heilskörperschaften, die zu verschiedenen Zeiten verschiedene Aufgaben haben, aus verschiedenen Personengruppen herausgerufen werden. Und heute geht es hier um zwei Gruppen, nämlich einmal 144.000 aus Israel, die vor der großen Drangsal versiegelt werden. Das ist ganz wichtig. Sie werden vor der Drangsal versiegelt. Warum, klären wir noch. Die zweite Gruppe ist eine große Volksmenge. Eigentlich steht im Grundtext viele Menge. Das kann man im Deutsch nicht so sagen. Viele Menge. Deswegen sagt die Übersetzung vielzählige Menge. Ich habe mich dem Begriff angeschlossen. Es ist also eine, auch wegen mir, große Volksmenge. Volk steht auch nicht da, sondern eben nur Menge. Aber an dem Bild kann man erkennen, dass es um Volksmenge geht. Gut, dabei möchte ich jetzt es belassen, was die Einleitung angeht. Und wir schauen uns im Kapitel 7 die Verse der Reihe nach an. Ich werde sie auch fast alle lesen, bis auf wenige Ausnahmen, um dann das eine oder andere dazu zu sagen. Im Vers 1 heißt es hier, nach diesem nahm ich vier Engel wahr, die auf den vier Ecken der Erde stehen, die vier Winde der Erde festhalten, auf dass kein Wind auf der Erde noch auf dem Meer noch über jedem Baum wehe. Ja, eine sehr prophetische Sprache. Bei diesem Vers spare ich mir hier die vier zu erklären. Dafür gibt es andere Möglichkeiten und Orte und Themen. Wenn die Zahlen interessieren, ein Hinweis. Auf meiner Internetseite haben wir eine Rubrik eingerichtet über Bibelzahlen. Da geht es von Heller bis Weinreb. Und unsere Schwester Monika, die Tag- und Nachtschreiberin, die hat mit sehr viel Mühe all diese Dinge in Kurzfassung aufgeschrieben. Und wir haben das dann ins Internet gestellt. Sie schreibt da an dem Internetlexikon Bibelwissen, was wir auch haben, und, um ja, gewisse Dinge zu vermitteln. Und sie bearbeitet auch die ganzen Links in der Bibleworks für Windows. Gell? Also eine ganz fleißige Schwester, muss man von hier auch mal sagen. Vielen Dank dafür. Ja, und deswegen, wenn wir weiterlesen, Vers 2, die 4 spare ich mir, da heißt es dann, und ich nahm einen anderen Engel wahr, der von Aufgang der Sonne heraufsteigt, der das Siegel des lebenden Gottes hat. Und er schrie mit großer Stimme den vier Engeln zu, von denen wir eben gehört haben, denen gegeben worden war, die Erde und das Meer zu schädigen. Was ruft er ihnen zu? Schädigt nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir was gemacht haben? Bis wir die Sklaven unseres Gottes auf ihren Stirnen versiegelt haben. Also unternehmen jetzt nichts, es müssen erst die Sklaven unseres Gottes versiegelt werden. Wer ist alles Sklave Gottes? Paulus sagt, ich bin Sklave Jesu Christi. Also dieser Sklavenbegriff ist weit gefasst und den dürfen wir nicht nur an Leibesgliedern festmachen, Leibesgliedern des Christus. Es gibt also auch hier zu dieser Zeit, und wir befinden uns ja hier kurz vor der siebten Posaune. Wir befinden uns hier in den letzten 7 Jahren dieses Äons, wenn ich nur die Enthüllungsrechnung oder Offenbarungsrechnung verwende, wenn ich Daniel mal außen vor lasse, was die Zeitabstände angeht. Das können auch 3 Jahre hin und her sein. Da wollen wir uns jetzt nicht dran festhalten. Es ist sozusagen die letzte Endzeit, die letzten 7 Jahre, in denen wir uns hier bewegen mit Differenzierung. Das geht also über diese 7. Posaune auch hinaus, die ja nach Kapitel 10 bis 12 dann auch das Ende dieser satanischen Herrschaft im Himmel beschreibt. Und hier geht es also darum, dass Sklaven Gottes versiegelt werden. Was ist denn ein Siegel? Wenn du das mal sauber durchs Neue Testament verfolgst, stellst du fest, Siegel ist meistens ein Schutz vor irgendwas. Es ist eine Bestätigung oder eine Wertachtung, ein Wertzeichen. Und wenn wir das hierauf anwenden, dann müssen wir sagen, hier sind Glaubende beschrieben, die in dieser Letztzeit, bevor der Diabolos auf die Erde geworfen wird und dann sein Unheil hier weiter fortführt und dem wilden Tier Autorität gibt, was er dann auch kommt, dass sie vor dieser Drangsal versiegelt sind, um geschützt zu sein vor diesen diabolischen Einflüssen, weil sie haben einen Auftrag, nämlich nicht nur die 2 Zeugen, sondern auch diese 144.000 sind als Zeugen Gottes auf dieser Erde, um eine gewisse Botschaft zu verkünden, um Menschen dazu zu bringen, und das werden wir noch lernen, wenn wir sagen, wen stellen die 144.000 dar, dass sie Menschen dazu bringen, als Glaubende noch vor der 7. Posaune, wenn der Leib des Christus vollendet wird, zu diesem Leib hinzuzukommen. Das heißt, wir nennen das den männlichen Sohn, da steht zwar nur der männliche. Das ist also eine Heilskörperschaft, die nach der Entrückung, zwischen Entrückung um Mitternacht und den 3,5 Jahren bis zur 7. Posaune noch zum Thron entrückt wird, die das Kennzeichen des Christus hat, nämlich mit eisernem Stab zu regieren und offensichtlich Teil des Leibes sind, sodass man daraus schließen kann. Und die folgenden Ereignisse bestätigen das, dass der Leib des Christus in seiner Gänze für den nächsten Schritt der Heilsgeschichte erst bei der 7. Posaune vollendet ist und nicht schon bei der Entrückung 3,5 Jahre vorher. Interessant ist hier noch in diesem Vers der Handschriftenunterschied zwischen Sinaiticus und den übrigen Handschriften. Ihr habt ja sicher schon gemerkt, dass ich inzwischen durch die Übersetzung des Neuen Testamentes und insbesondere auch der Enthüllung große Skepsis habe, den Sinaiticus als so absolut hinzustellen, wie das gelegentlich gemacht wird. Wir haben ja 2 große Religionsgemeinschaften, die des Textus Receptus und die andere, die sind dann die Sinaiticus-Leute oder die Nestle-Aland-Leute, was immer du darunter verstehen magst. Vergiss es, der ganze Streit ist überflüssig. Mehr als 95% aller Handschriften sind übereinstimmend. Was sich dann noch unterscheidet, ist marginal oft. Und vielleicht 1% oder weniger ist heilsgeschichtlich relevant im Unterschied. Wozu dieser Streit? Und wenn ich diese Abweichung in der Enthüllung sehe, ich muss das mal ganz deutlich sagen, das sind zum Teil im Sinaiticus so unsinnige Abweichungen, die können gar nicht stimmen. Beispiel hier. Im Sinaiticus steht, wir haben eben gelesen, der Engel, der da kommt, der andere Engel, der den 4 Engeln sagt, jetzt haltet mal still, es ist noch nicht so weit. Da heißt es doch hier, der hat das Siegel des lebenden Gottes. Da schreibt doch tatsächlich der Sinaiticus, er hat das Schlachtmesser des lebenden Gottes. Also nach Sinaiticus wird das Schlachtmesser benutzt, um zu versiegeln. Kriegst du das auf die Reihe? Ich habe das lange probiert. Das hängt an einem einzigen Buchstaben, weil Siegel und Schlachtmesser, da musst du einen Buchstabe hinzufügen oder einen weglassen, dann hast du Schlachtmesser. Gell? Und wenn du eine Handschrift hast, die unleserlich ist, dann muss der Abschreiber muss dann entscheiden, was ist das für ein Wort, was hier steht. Und wenn da ein Buchstabe fehlt und das ist verwischt oder wie auch immer oder ausgekratzt, dann musst du raten, gell? Und am Ende kommt dann raus, ja, dass der eine sagt dann, das ist ein Schlachtmesser. Schlachtmesser steht nicht da, schräg gedruckt. Also hat mit Schlachten zu tun und das andere hat es mit Versiegeln zu tun. Was stimmt jetzt? Und wenn du den Zusammenhang beachtest, ist da eigentlich logisch, dass es hier um Versiegeln geht. Das steht auch im nächsten Vers. Also wozu brauche ich dann ein Schlachtmesser, wenn ich versiegeln will? Versteht ihr? Und das sind so Dinge, die mir dann sagen, also auch der Sinaiticus ist nur eine Handschrift, eine Abschrift mit Fehlern und war da gar nichts. Also tut das nicht so übergewichtig betrachten. Wir kommen gleich zum nächsten Problem ab Vers 4, gell? Das ist noch viel haarsträubender. Ab Vers 4 heißt es doch, und ich hörte die Zahl ihrer Siegelten. Wie viel? Die meisten Handschriften schreiben 144.000 Versiegelte. Wo kommen die her? Aus jedem Stamm der Söhne Israels. Wie viele Stämme gibt es traditionell? 12, gell? Wir haben auch gesagt, es gibt mal 13 gelegentlich und manchmal fehlt Josef, manchmal fehlt Simeon oder Gad oder sonst irgendwas. Wir müssen von 12 ausgehen. Das ist die Grundrechenart und die gehört auch hierher. Wenn das also 12 Stämme sind und aus jedem kommen 12.000, so wie das hier beschrieben wird bis Vers 8, wie viel sind das dann? Nach meiner Rechnung 144.000, da brauche ich noch nicht mal einen Taschenrechner. Jetzt schreibt Sinaiticus, es sind 140.000. Der lässt 4.000 weg. Auch der Alexandrinus in seiner Urform, die älteste Handschrift, die es davon gibt, steht auch 140.000. Alle Korrektoren haben 144 draus gemacht, weil 12 mal 12 eben 144 ist. Das ist eigentlich logisch. Aber der Sinaiticus ist noch viel verrückter. Der sagt, aus jedem Stamm 12.000 und dann sagt er, es sind 140.000, schon mal schlecht gerechnet. Und dann sagt er noch, führt er nur 10 Stämme auf. Er führt nur 10 Stämme auf, das heißt, es dürften nur 120.000 sein, weil 10 mal 12 ist 120. Gell? Und du siehst, also in dem Textkonstrukt von diesen 5 Versen hier alleine sind schon 2 Rechenfehler. Und von daher kann ich mir nicht vorstellen, und die Glaubensgemeinschaft der Sinaiticus-Leute, ich sage das mal so, die machen jetzt Klimmzüge, um das irgendwie hinzukriegen und sagen dann, ja, vermutlich müssen wir hier die fehlenden 20.000, er sagt auch nicht 24.000, die fehlenden 20.000 so verteilen, dass sie auf Gad, Simeon und Ephraim passen, weil die sind hier nicht erwähnt. Also haben die jeder noch 6.000 und Gequetschte dazu, sodass die einen 12.000 sind und die anderen halt nur 6.000. Und obwohl da oben steht, aus jedem Stamm 12.000, gell? Da hört es bei mir auf. Gell? Also da ist für mich der Glaube am Ende, sondern ich muss sagen, es ist leider nur eine fehlerhafte Handschrift. Gut, ich weiß, dass ich jetzt Ärger kriege, vielleicht von der einen oder anderen Seite, aber das muss man in Kauf nehmen, weil es muss auch mal die Wahrheit gesagt werden. So, aber viel wichtiger für uns ist ja jetzt, was stellt denn diese Gruppe dar zu dieser heilsgeschichtlichen Zeit, nämlich vor der siebten Posaune, kurz vor der siebten Posaune, wo auch die zwei Zeugen auf dieser Erde rumlaufen, wo das weiße Pferd schon reitet mit dem Antichristen, weil das nach dem ersten Siegel schon losgeht. Das heißt, die ersten 3,5 Jahre sind schon eine ganz kritische Zeit. Und jetzt tauchen auch hier die 144.000 auf. Ich habe hier 6 verschiedene Möglichkeiten. Wir schauen uns mal die ersten 5 an und die nächste werfe ich euch dann an die Wand. Also die wahrscheinlichste Lösung, und hier stimme ich mit all denen überein, die sehr worttreu argumentieren, ohne Namen zu nennen, ist, dass hier diese 144.000, oder wenn jemand meint, es sind nur 140.000, auch recht, dass sie die Sonnenfrau darstellen, aus denen der männliche Sohn hervorgebracht wird. Weil zu dieser Zeit ist die Leibesgemeinde schon weg, ist entrückt. In unserer heilsgeschichtlichen Denkordnung wissen wir, bevor Israel nicht komplett in Sicherheit ist, kommen auch die übrigen Völker nicht dran. Würde also bedeuten, wenn hier Glaubende versiegelt werden, wenn hier Glaubende geboren werden, wenn Glaubende noch zum Thron kommen, dann müssen diese Glaubenden, wenn sie nicht zur ersten Gruppe der Leibesgemeinde des Christus gehören, die nach unserer Sicht ja auch Israeliten sind, das muss man hier nicht so betonen, dass das alles Leute aus Israel sind. Es gibt keine andere Möglichkeit zu dieser Zeit. Und würde also bedeuten, dieses Sonnenweib, von dem auch ja dieses Zeichen redet, ist begleitet mit der Sonne, Mond an ihren Füßen, das trifft auf einen einzigen Tag zu, wenn wir in die Sternenwelt schauen. Würde also bedeuten, dass das Einzige, was hier übrig bleibt, im Gesamtzusammenhang der Enthüllung an dieser Stelle, dass das diese Frau ist, die diesen Sohn gebiert. Eine Darstellung dieser Frau mit diesen 144.000. Ich zitiere noch als zweite Meinung Gerhard Kringer aus seiner biblischen Kosmologie, Band 1. Da sagt er, sie sind als eine Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft. Sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Sie haben Aufgaben als Begleiter des Lammes auf der Erde. Sie waren Gott und dem Gesetz treu, also Israeliten, und haben auf den Messias gewartet. Die 144.000, der männliche Sohn, sind nicht identisch, auch klar. Es handelt sich um zwei verschiedene Heilsgruppen für das Lamm und für den König. Ende des Zitats. Ja, auch gut, gell? Können wir mit leben, Gerhard, wunderbar. Ja, ja. Und ich zitiere auch gerne die Leute, mit denen ich übereinstimme, ist doch klar, gell? Nicht nur die anderen. Ja, was gibt's denn noch? August Fuhr, vielleicht auch bekannt, ist ja ein ganz toller Bruder. Ich habe viel von ihm gelernt, aber hier weichen wir etwas gewaltig voneinander ab. Gell? Der erste Teil ist ja ganz gut. Er sagt, die 144.000 Versiegelten sind also eine Auswahl aus den 12 Stämmen Israels. Klar, steht ja da, gell? Aus jedem Stamm 12.000. Sie sind Erstlinge, aber nicht der Leibesgemeinde, sondern der Braut des Lammes. Ja, die Braut des Lammes, wenn das Israel ist, okay. Die Braut des Lammes und die Frau ist ja auch das neue Jerusalem, Kapitel 19, 21. Muss man genau hingucken, wann welche Braut dran ist und so weiter. Es gibt mehrere Bräute und muss sich niemand ärgern. Ich will keinem die Braut wegnehmen, weil meine Schwester ist ganz in Zürn rausgerannt, weil ich das so gesagt habe, weil sie meinte, ich würde ihr die Braut wegnehmen, gell? Das ist nicht der Fall, sondern es gibt mehrere Bräute, angefangen bei der Leibesgemeinde, die auch mal Braut und Jungfrau ist. Gut, kann ich mit leben, aber wo ich nicht mit leben kann, ist, wie er dann weiter fortfährt und sagt, diese 144.000 finden wir im Kapitel 14 der Enthüllung wieder. Da stehen sie im Himmel vor dem Thron. Da hört die Freundschaft auf, gell? Wir gucken uns das gleich an. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist mir zu einfach. So, und jetzt gibt's noch die anderen Ausleger, zu denen gehört auch meine angestammte Religion, aus der ich ja mal rausgeflogen bin, glücklicherweise. Die machen alles symbolisch, gell? Es ist alles symbolisch. Die 144.000 sind eine symbolische Zahl, die hat überhaupt keine buchstäbliche Bedeutung. Sie wird auch gedeutet auf den Überrest Israels aus Römer Kapitel 11, der scheinbar nur gerettet wird, was auch nicht dort steht. Und hier sind die Zeugen Jehovas und andere, vor allem auch mit den amerikanischen Bestrebungen der Postmillenarier oder der Amillenarier sehr übereinstimmen, die das auch vergeistigen, symbolisieren, weil die einen, die sagen, die Postmillenarier, die sagen, ja, Jesus Christus, wenn alle an Christus glauben, dann ist das Millennium da, gell? Ja, kannst du aber lange warten. Und die Amillenarier, das ist ein schweres Wort, die sagen hier, ja, das Reich ist doch schon da, Christus regiert durch Wort und Geist, gell? Also es wird alles vergeistigt. Und wenn ich so mit der Enthüllung umgehe und das nur symbolisch ist, dann sind auch die sieben Siegel symbolisch, die sieben Posaunen, die zehn Hörner, die Diademe, alles, was du da aufgeführt bekommst in der ganzen Enthüllung, alles symbolisch, gell? Ja, dann brauche ich die auch nicht mehr lesen. Das ist sowas von uninteressant, gell? Gut, und jetzt schauen wir uns das mal an, wie das mit dem 144.000 aussieht. So oder so. Jetzt muss ich an die Technik. Das Ding ist ausgegangen. Das Stückste da zwei. Gut, dass wir einen Olaf haben, gell? Ohne Olaf geht ja gar nichts. Da ist noch nichts. Oh, ich muss hier drauf drücken. Moment, Eva, hab ich's gelernt. Hier drauf. Ja, ja, danke. Ja. Das ist auch ein alter Mann, ist lernfähig. Gut. So, wir schauen uns das mal an, wie das da im Himmel aussieht. Das kennt ihr schon, ich habe euch das schon mal vorgeführt. Es geht darum, wie sieht das um den Thron aus im Himmel. Also haben wir den Thron Gottes, dann gibt es um den Thron herum 24 Älteste, die sitzen auch auf Thronen. Und diese 24 Ältesten haben eine gewisse Entscheidungsmacht. Und da gibt es einmal 144.000 im Himmel, nämlich 12 mal 12.000 im Himmel, deswegen die Wolke. Und es gibt von diesen 24 Ältesten, nach meiner Sicht, egal wo die herkommen, Gerhard, das ist zweitrangig, sie haben Regierungsaufgaben oder Verwaltungsaufgaben, 12 von denen für diese 12 Gruppen im Himmel. Und die zweite Gruppe der 144.000, die haben wir ja auf der Erde, also 12.000, von denen reden wir jetzt hier im Kapitel 7. Das heißt also, diese Gruppe ist auf der Erde, das sehen wir gleich noch. Und die haben auch 12 Älteste, die sozusagen die Verwaltungsaufgaben sind. Das ist wie in einer Bürokratie, die Rangordnung. Gott, Christus, dann kommen 24 Älteste, die haben jeweils jeder 12.000 Repräsentanten, einmal im Himmel, einmal auf der Erde. So ist das ungefähr zu erkennen. Wir sehen das nachher nochmal bei der Volksmenge, das Bild. So stelle ich mir das vor, natürlich grafisch jetzt dargestellt. Und wenn wir, das brauchen wir jetzt nicht. Und wenn wir jetzt mal den Vergleich machen zwischen den beiden Gruppen der 144.000, dann siehst du Offenbarung 7 und 14, da werden die ja genannt. In Enthüllung oder Offenbarung 7, ich sage gerne Enthüllung, weil das da so steht, befinden wir uns hier in der ersten Wahrnehmung. Was heißt Wahrnehmung? Johannes ist der Einzige im Neuen Testament, der diesen Begriff in Befehlsform verwendet und gleichzeitig uns an uns noch adressiert. Das sagt immer, macht er 10-mal, er sagt, ich nahm wahr oder ich nehme wahr und jetzt nimm du wahr. Er spricht den Leser an, das liest du nirgends in den Bibeln, das machen die alle weg. Also, verstehst du, das ist für mich entscheidend wichtig. Ich lese das Buch der Enthüllung und dann sagte Johannes zu mir, ich habe was gesehen oder wahrgenommen und jetzt bist du dran, gell? Du nimmst jetzt auch was wahr. So, und da gibt es 7 Wahrnehmungen und die sind zweigeteilt. Nämlich einmal fängt das im Himmel immer an, in der Wahrnehmung und anschließend lernst du, was zu dieser Zeit, was da im Himmel passiert, was dann auf der Erde passiert zur gleichen Zeit. Also jede Wahrnehmung ist geteilt. So dass wir quasi 14 Bereiche haben. 7-mal Himmel, 7-mal Erde. Und hier ist die 144.000, um die es heute hier im Kapitel 7 geht, die finden wir in der ersten Wahrnehmung im zweiten Teil, wo es um die Erde geht. Die anderen 144.000, die finden wir in der fünften Wahrnehmung im ersten Teil, wo es um den Himmel geht. Das ist also schon mal ein großer Unterschied, wo die hier angesiedelt sind in ihrer heilsgeschichtlichen Bedeutung. Diese erste Gruppe aus Kapitel 7, haben wir gelesen, die sind erkauft aus den 12 Stämmen Israels. Eigentlich klar, gell? Wo kommen denn die anderen her? Wenn du in Kapitel 14 guckst, da steht, die sind erkauft aus den Menschen, weg von der Erde. Die sind weder auf der Erde, noch kommen sie zunächst mal buchstäblich aus Israel. Das kann man dann immer noch verfeinern, um festzustellen, dass das vielleicht auch noch was mit Israel zu tun hätte. Aber das ist ja zweitrangig. Dann lernen wir hier die Gruppe in Kapitel 7. Die ist versiegelt von Engeln auf der Erde, um durch die Drängnis zu kommen. Das ist ihr Auftrag. Deswegen die Versiegelung. Was machen die anderen? Die anderen stehen auf dem himmlischen Berg Zion vor dem Thron Gottes. Da gibt es eine interessante Argumentation von den Zeugen Jehovas, die sagen, ja, vor dem Thron Gottes kann ich auch auf der Erde stehen. Ja. Und damit ist klar, dass das dieselbe Gruppe ist, ihrer Meinung nach. Du siehst, wie man mit flachen Argumenten scheinbar gut argumentiert, bei mit weniger hirnbegabten Leuten oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Gell? Also Gott hat uns doch einen Kopf zum Denken gegeben. Gell? Lasst euch nicht religiös verfärben, sondern behaltet euren eigenen Denksinn im Sinn und überlegt selber. Ich sage immer, glaub mir kein Wort, guckt doch selber nach. Gell? Das ist wichtig. Ich möchte selbstständige Gläubige und keine Unmündigen. Mir hat mal jemand gesagt, du musst Milch predigen, weil die sind alle unmündig. Da habe ich gesagt, ja, da werden die nie mündig. Gell? Wir müssen was Ordentliches predigen, damit ihr nachdenkt und mündig werdet und selber entscheiden könnt. Darum geht's. Das ist ganz entscheidend. Gell? Ja, wo war ich denn jetzt hier? So, die erste Gruppe, von denen heißt es, sie sind Sklaven Gottes. Was heißt denn das, wenn ich an die Pfingstrede des Petrus denke, der aus dem Joel zitiert, da heißt es ganz am Ende, dass sie die Sklaven Gottes prophezeien werden. Die werden verkünden, also Sklave hat es mit Verkündigungsauftrag zu tun. und diesen Verkündigungsauftrag haben diese 144.000 zu dieser Zeit auf dieser Erde, weil sie ja den männlichen herausgebären, gell? Das ist ein Zeugungsakt, also gehört das dazu. Und was machen die anderen? Von denen heißt, die sind Jungfrauen. Ja? Das erklären wir noch, wenn das Kapitel 14 dran ist, in 3 oder 4 Jahren. Und du kannst ja vorher schon mal lesen, damit du es dann weißt. Also, sie sind eine Anfangsgabe, oder Erstlinge, hat Gerhard geschrieben, für Gott und das Lämmlein. Das ist eine ganz, ganz andere Art, ganz anderer Auftrag, ganz anderer Stand. Gell? Und das kannst du doch deutlich erkennen. Das ist etwas schwieriger. Der letzte Punkt, sie sind erkauft aus jedem Stamm, jedem Dialekt, um auf der Erde zu regieren. Und diese Regierungsaufgabe, die reicht über den Kosmoswechsel am Ende dieses Äons hinein in das Millennium. Die bleiben auf der Erde, die regieren weiter auf der Erde. Deswegen die Verwaltungsaufgaben auch von oben, wie auf der ersten Folie gesehen, durch die 24 Älteste, 2x12. Und was ist mit den anderen? Von denen heißt es, sie kommen aus jedem Volk, jeder Nation, wenn wir Enthüllung 5, Vers 9 und 10 jetzt analysieren würden, was wir schon gemacht haben hier, das wiederhole ich jetzt nicht, stellen wir fest, dass in diesen beiden Versen du ganz genau hingucken musst, wo dieses griechische Und steht. Dieses griechische Und ist eine Trennung, inhaltliche Trennung der dort genannten Personengruppen und Aufgaben. Da hast du zwei entscheidende Punkte, die deutlich machen, es gibt einmal Aufgaben, die für die Erde bestimmt sind und einmal für den Himmel. Es gibt einmal eine räumliche, lokale Benennung von Umständen und einmal eine übertragene, herrschaftliche Benennung in diesen beiden Versen. Und daraus wird deutlich, dass diese beiden Gruppen eben nicht nur unterschiedliche Herkunft haben, sondern auch gleichzeitig unterschiedliche Aufgaben. Es sind nicht dieselben. Das ist also eigentlich deutlich genug. Ich glaube, das war's. Ja. Ja. Wenn das andere dran kommt, sagst du Bescheid. Wo ist der Olaf? Da, danke. So. Gut, wie sieht es mit der zweiten Gruppe aus heute in unserem Thema? Da gibt es noch eine vielzählige Volksmenge, die aus der großen Dringnis kommt. Aber ich kann es gleich anmachen, Olaf. Ist schon soweit, sehe ich gerade. Wenn man sein Manuskript noch besser kennt, hätte man das vorher gewusst. Aber siehst, manchmal muss man doch umblättern. Ne? So ist das im Leben. Ich lese mal die Verse zunächst, 9 und 10. Da heißt es, nach diesem nahm ich wahr. Und das ist jetzt so eine Stelle von diesen 10, wo er sagt, nach diesem nahm ich wahr. Und jetzt nimm du wahr, gell? Du das liest, der du dich mit Heilsgeschichte beschäftigt, der du glückselig werden willst. Deswegen machst du das ja, die Enthüllung lesen. Und er sagt, eine vielzählige Volksmenge, welche niemand zu zählen vermochte. Das müssen viele sein. Aus jeder Nation und Stämmen und Völkern und Zungen stehen vor dem Thron und vor dem Lämmlein, umworfen mit weißen Roben und Palmen in ihren Händen. Hier steht nur Palme, gell? Nicht Palmzweig. Und sie schreien mit großer Stimme und sagen, die Rettung unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lämmlein. So, und jetzt wollen wir nur mal der Vollständigkeit halber, das kennt ihr schon, gell? So sieht das da oben aus. Jetzt haben wir die 144.000 im Himmel. Wir tun den Himmel ein bisschen, da brummt nur her. Der Apfel klemmt. Gell? Wenn ich da drauf drücke, gibt er einen Ton. Ne? Okay. Das ist der Wurm, ja, genau. Der Apfel ist wurmig. Okay. Gut, also jetzt blenden wir diese 12.000 mal aus und dann kommen sie. Und geht das rückwärts und nicht vorwärts? Wenn ich vorwärts drücke, hat er es zurückgemacht. Gut.
Nimm den Knopf hier vor zurück.
Okay. Das ist, was für ein Knopf? Hier? Also, gut, okay, danke. So, jetzt. Das macht er auch nicht. Das Dinge. Also, man macht das, es ist nur 2-3 Klicke, das kannst du gleich machen. Ich sag dir, wenn es weitergeht, das ist am besten. Mein Finger geht nicht irgendwie. Ja, er hat einen besseren Finger, gell? Gut, das musst du rausschneiden bei der Aufnahme, gell? Gut, also, wir blenden die 144.000 im Himmel mal etwas aus und jetzt kommt als nächstes diese große Volksmenge, gell? Die haben Palmenzweige, sagen wir, in ihren Händen. Und jetzt ist interessant, wo ist jetzt der Unterschied zwischen den 144.000 im Himmel und der Volksmenge im Himmel? Uns interessiert jetzt nur der Himmel, weil wir sind am Kapitel 7, die anderen kommen ja später dran. Dann nochmal, auch die hier im Himmel noch einmal. Wir vergleichen das später noch einmal. Also hier ist entscheidend, und jetzt kommen wir zum nächsten Folie, Olaf, das noch einmal. Und gleich noch einmal. Und noch einmal. So, die beiden Gruppen, gell, um die geht es jetzt. Und jetzt gucken wir uns wie eben bei den 144.000 die Unterschiede an. Und einmal fliegen. Das ist klasse, gell. Früher hatten wir einen Schwertträger, heute haben wir einen Informatiker. Also von den 144.000 heißt es, es ist eine gezählte Menge. Deswegen haben wir 144.000. Wie sieht es bei den anderen aus? Es ist eine ungezählte Menge. Also da siehst du schon einen Unterschied. Wenn man die nicht zählen kann, wenn ich heilsgeschichtlich denke, prophetisch angehaucht, dass ich mir überlege, das gibt's eigentlich nicht, gell? Gott kann alles zählen, dann ist das doch ein Hinweis auf sehr, sehr viele. So könnte ich das deuten, das ist meine einzige Antwort. Also sehr viele, die für uns unzählbar ist, weil sie nicht festgelegt ist, scheinbar. Bei Gott ist auch das festgelegt. Aber es geht um heilsgeschichtliche Übereinstimmungen oder Vergleiche oder Unterschiede. Deswegen kann man das so sagen. Im nächsten Punkt heißt es, es sind aus jedem Stamm Israels, das haben wir schon gehört, die 144.000, um die es hier heute geht, die auf der Erde sind. Und wo kommen die anderen her? Aus allen Völkern. Und jetzt könntest du, wenn du den Jakobus ernst nimmst, 1 Vers 1, auch sagen, ja, nach unserer heilsgeschichtlichen Sicht kann zu dieser heilsgeschichtlichen Zeit diese Volksmenge, die da zum Thron kommt, können nur Märtyrer sein, die in dieser Drangsalszeit gestorben sind, weil sie das Tier nicht angebetet haben, weil sie vorher vielleicht auch den Antichristen nicht gehorcht haben. Und jetzt sind sie durch Auferstehung in den Himmel gekommen und stehen jetzt vor dem Thron Gottes und loben ihn. Und jetzt sagt Jakobus, ich schreibe an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Und wir haben hier schon gehört, Ephraim, doppelfruchtbar, er kennt das alles. Dieses Israel muss in der ganzen Welt eine ungeheure Zahl von Menschen umfassen und beinhalten, die aus denen jetzt auch sehr, sehr viele zum Glauben kommen und dann am Ende durch Märtyrertod vor dem Thron stehen. Wie geht's weiter mit den 144.000? Da heißt es, sie sind versiegelt, um durch die Drängnis zu kommen, nämlich hier auf der Erde. Und wie eben schon gesagt, sie kommen durch die Drängnis hier auf der Erde, um dann im Millennium weiter irdische Aufgaben zu erfüllen. Das ist ihr Auftrag. Über den Kosmoswechsel hinaus. Jetzt kann einer sagen, ja, wie kommen die von diesem Äon in den nächsten? Ja gut, wir stellen oft so primitive Fragen. Wie sind die Leute von der ersten in die zweite Schöpfung gekommen? Ja, ich sag mal, da gibt's einen Shuttle-Service, gell, das ist ganz einfach. Und irgendwie bringt Gott die dahin. Versteht ihr, das ist doch, als könnte Gott nicht die Menschheit von hier nach da versetzen. Versteht, da müssen wir uns doch keine Gedanken machen, wie er das macht. Es steht da, dass es so ist. Das reicht mir. Gut, was lernen wir bei der vielzähligen Menge? Die kommen nicht durch die Drängnis, sondern die kommen aus der Drängnis. Und was haben die an? Eine weiße Robe. Und die weiße Robe, über die rede ich gleich noch, ich will das die Gegenüberstellung machen. Die nächste Gruppe, die 144.000 wieder, da haben wir eben schon gehört, Apostel 2,18, Sklaven Gottes reden. Ihr Auftrag ist, prophetisch Zeugnis zu geben auf dieser Erde. Und was lernen wir bei der Volksmenge? In Enthüllung Kapitel 14 kommen die noch einmal vor. Da heißt es, sie hören ein äonisches Evangelium. Das ist zwar vorher genannt, im Kapitel 14, auch vor der Ernte Wein und Getreide, aber wir müssen das im Kontext sehen, im Zusammenhang. Die Ereignisse sind ganz komprimiert dargestellt. Das heißt, zu dieser Zeit gibt es ein besonderes kurzzeitig zu hören, das Evangelium, äonisch heißt zeitbegrenzt, steht ewiges Evangelium, könnte ich mich kringlich lachen, gell? Als würden die endlos die Engel da predigen und niemals aufhören, gell? Das ist doch so ein Unsinn. Also äonisch zeitbegrenztes Evangelium hören die und daraus kommen Leute zum Glauben. Sie hören was gepredigt wird. Das ist ihre Schilderung hier im Kapitel 14 dann später. So, und der letzte Schritt, die 144.000 sind auf der Erde, haben wir schon besprochen, und die Volksmenge natürlich, die ist im Himmel. Das ist, vielen Dank, Olaf, war hervorragend. Das kann man gelegentlich wiederholen, gell? Ja, und jetzt ist die Frage, wenn wir die letzten Minuten noch auf diese vielzählige Volksmenge verwenden. Ich lese euch mal Kapitel 19 in der Enthüllung was vor. Da kommen die auch wieder vor. Enthüllung 19, Vers 1 und Vers 6. Wer mitlesen will, ich blätter auch. Gell, das dauert einen Augenblick. Weil ich finde, wir lesen viel zu wenig Bibel. Weil die meisten Brüder haben immer alles schon parat. So schnell kannst du gar nicht blättern, wie die das erzählen. Gell? Deswegen müssen wir ein Stück langsamer machen. Vor allem, wenn man älter wird, so wie ich. Also, Enthüllung 19, Vers 1 und Vers 6. Da heißt es, wir sind hier in der siebenten Wahrnehmung, im ersten Teil, im Himmel. Ganz deutlich. Kapitel 19, 1. Nach diesem hörte ich etwas wie eine große Stimme einer vielzähligen Volksmenge im Himmel, die sagten, Halleluja, die Rettung und die Herrlichkeit und die Vermögenskraft sind unserem Gott. Vers 6. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer vielzähligen Volksmenge und wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme starker Donner sagend, Halleluja, da unser Herr, der Gott, der Erhaltende regiert. Also diese Volksmenge hat nichts anderes als Aufgabe nach ihrem Märtyrertod, ihrer Auferstehung vor dem Thron Gottes, wie auch hier laienhaft dargestellt auf der Folie, zu stehen und Gott zu loben vor diesem Gnadenthron. Ihm zu danken dafür, dass er der Herr ist, zusammen mit dem Lämmlein natürlich. Und dass hier sie durch Sterben und Auferstehung in diesen Lobpreis hineinkommen, im Himmel Gott für ihre Rettung zu danken aus dieser Drängniszeit, die sie durchleben und durchsterben mussten. Das ist also auch wichtig, weil wir auch hier wieder Merkmale unseres Herrn erkennen können. Und diese viele, viele große Menge steht im Gegensatz zu dem, was Paulus sagt in 1. Korinther 9, 22, ich zitiere es nur, muss nicht blättern, ich bin allen alles geworden, auf dass ich eine vielzählige Menge gewinne. Steht nicht da, danke Fritz, etliche. Gell? Also wir sehen hier einen großen Unterschied zwischen, und wenn ich Epheser 2 und 4 jetzt noch behandeln sollte und andere Stellen, auch 1. Römer 1, Vers 15, 16, ganz wichtig, Paulus will innerhalb der Ekklesia Frucht haben. Er hat zwei Aufgaben. Ekklesia gründen, und sobald sie gegründet ist, gilt es innerhalb der Ekklesia, der örtlichen Ekklesia, Frucht zu haben, zu evangelisieren. Es ist nicht unsere Aufgabe, wenn eine örtliche Ekklesia vorhanden ist, ein weltweites Evangeliumswerk anzufangen, sondern in den, wir müssen durch die ganze Welt ziehen, nicht falsch verstehen, die Leibesglieder müssen gefunden werden und die müssen dann erbaut werden, wenn sie gefunden worden sind. Wir hätten gerne eine Adressliste, die haben wir aber nicht. Also uns wird danach gesagt, dass wir das nicht machen, das stimmt nicht, sondern ich kann aus meinem eigenen Leben berichten, so viele Leute, wie ich in den letzten 20 Jahren erreicht habe, mit der Botschaft habe ich als 30 Jahre Zeuge Jehovas nicht erreicht, gell? Das steht fest, obwohl ich jedes Jahr hunderte von Stunden von Haus zu Haus gelaufen bin. Das kannst du vergessen. Aber das ist ein anderes Thema. Also, jetzt diese vielzählige Volksmenge zeigt mir doch, es ist eine andere Heilsordnung, weil die sind zu einer Zeit herausgekommen, da war die Leibesgemeinde schon entrückt. Dann plötzlich sind das wieder viele, weil ein äonisches Evangelium verkündet wird. Da steht nicht, komm zu Jesus. Nee, da heißt es dann, glaube an Gott oder sei Gott treu, gell? Es ist alles, was sie hören, sei Gott treu. Die haben das ganze Chaos miterlebt, was in diesen 7 Jahren passiert ist und was noch während der zweiten Hälfte ja viel schlimmer wird, bis hin zu den Schalengerichten. Und jetzt haben sie erkannt, der Gott hat recht. Sie haben ihn vielleicht sogar gesehen auf seinem Thron sitzen, wo die anderen gesagt haben, wir gehen in die Höhlen und die Felsen sollen uns verbergen. Also da gibt es einen großen Unterschied. Viele Leute kommen zum Glauben. Das ist was anderes als Erbauung der Leibesgemeinde. Das muss man unterscheiden. Und was haben die an? Eine weiße Robe. Weißt du, was eine Robe ist? Gell? Das ist ein langes Kleid. Und warum weiß? Weiß ist ja Symbol für Rettung, für Gerechtigkeit, für Lichtleiblichkeit auch. Und so sehen wir, dass sie hier in einen Zustand versetzt worden sind, der ihre Berechtigung auch zeigt, hineinzugehen, dann später im Kapitel 19, 20, 21 in das neue Jerusalem, die Braut des Lämmleins, die Frau des Lammes, die aus dem Himmel auf die Erde kommt. Das ist dann schon der vierte Kosmos, wie wir hier schon ausgiebig besprochen haben. Und jetzt heißt es, sie haben Palmen in ihren Händen. Wir sagen Palmenzweige. Der Grieche unterscheidet nicht zwischen dem ganzen Baum und dem Zweig. Gell? Die haben also keine Palme getragen, sondern Zweige gehabt. Und dieser Palmenzweig erinnert an das Laubhüttenfest, an den Erntedank, wenn wir an uns heute denken. Und der zweite Punkt ist, als Jesus nach Jerusalem auf dem Esel ritt, da war das ein Zeichen der freudigen Begrüßung. Gell? Palmenzweige, Dank für die Ernte, freudige Begrüßung. Wenn ich das hier reinnehme in die Enthüllung, an diese Stelle, für diese Gruppe, was machen die dann? Die loben Gott und freuen sich für die große Ernte, die er gemacht hat auf dieser Erde, in dem noch viele, viele zum Glauben gekommen sind. Eine unzählbare Menge zu dieser Zeit aus Israel kommt zum Glauben und steht vor dem Thron und lobt Gott für diese große Ernte. Und du kannst hier diesen Israel-Bezug ja wegen mir wegdenken. Ich kann das nicht, weil eben die Heilsordnung Gottes bestehen bleibt und auch die Enthüllung, die nicht aufhebt. Ja, wie geht's weiter? Wir finden dann im Anschluss Verse 11 und 12 eine Doxologie, die ist hervorragend, einmalig, super, sagt man heute gell, in unserem Neudeutsch. Und alle Engel standen rings des Thrones. Stell dir vor, alle Engel stehen rings des Thrones. Und die Ältesten und die 4 Lebewesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an. Die haben das alles gesehen, wovon wir heute Morgen geredet haben. Und sie sagen Amen. Das Gebet fängt mit Amen an. Ja, so ist es. Bestätigung, treu, Gott ist treu. Die Segnung und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Wertschätzung und die Vermögenskraft und die Stärke sind unserem Gott. Wie lange? Hinein in die Äonen der Äonen. Nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gell? Das nochmal zu betonen, ist aber ein anderes Thema. Dieses Gebet beginnt also mit Amen, endet mit Amen. Was macht er zwischendrin? In dieser Doxologie, in dieser Herrlichkeitspreisung, eine 7-fache Würdigung Gottes. Segnung, Wertschätzung, Herrlichkeit, Vermögenskraft, Weisheit, Stärke, Danksagung. Wir haben das nochmal in dreifacher Form im Kapitel 4 gehabt. Da haben wir hier schon drüber gesprochen. So, und jetzt heißt es hier noch, dass sie, Vers 14, aus der großen Drangsal kommen. Was ist das für eine Drangsal? Die große Drangsal. Wir lesen mal einen Vers aus Matthäus 24, Vers 21. Wir sind ja endzeitprophetisch ausgerichtet. Und Matthäus 24, die Endzeitrede Jesu, die dürfte eigentlich fehlen. 24, Vers, was habe ich gesagt? 21, ne? Ja. 24, Vers 21. Da redet Jesus auch von einer großen Drangsal und sagt, denn dann wird große Drängnis sein, der Art, wie sie von Anfang des Kosmos bis jetzt nicht gewesen ist, aber auch keinesfalls wieder sein wird. Das ist was Einmaliges. Das ist was Einmaliges, was hier beschrieben wird in der Endzeitrede des Christus. Und was lernen wir hier in der Enthüllung 7, Vers 14? Da stehen 2 Artikel im Grundtext unseres Wortes Gottes. Und zwar wörtlich steht dort, die Kommenden aus der Drängnis der Großen. 2-mal Artikel. Sie kommen aus der Drängnis der Großen. Wer ein bisschen Griechisch kennt, weiß, der Artikel im Griechisch ist ganz entscheidend, er liefert die Betonung. Und wenn er noch verstärkt dargestellt wird, wie hier, dass selbst das Große mit Artikel versehen ist, ist es eine Verstärkung. Das heißt also, hier wird ein Ereignis beschrieben, das es nur einmal gibt. Und die Enthüllung bezieht sich auf dieses genau gleiche Ereignis, von dem Jesus sagt, das ist was, was es noch nie gegeben hat und nie wieder kommen wird. Und deswegen sind wir hier bei Enthüllung 7, Vers 14, auch in Matthäus 24, Vers 21. Und so schließen sich auch hier die Kreise zwischen Evangelien und Enthüllung, zwischen der Botschaft der Briefe, die wir ja auch gestreift haben, was weiß ich, Deutsch ist manchmal schwer. Und versteht ihr, und jetzt steht diese Volksmenge da in weißen Roben und ist das Zeugnis Gottes für seinen Heilswillen und für den Lobpreis für den ganzen Himmel. Und ich möchte mal sehen, wie die Engel gucken, wenn das passiert. Die gucken ja heute schon hier bei uns rein, gell? Manchmal in unsere Armut und freuen sich. Und was muss das dann für ein Jubel sein im Himmel, wenn Gott diese Riesenernte eingebracht hat, zu einer Zeit, wo du nicht glauben könntest, dass noch Leute gerettet werden in diesen letzten Tagen, in den letzten 7 Jahren, in dieser Drängnis, wie sie die Enthüllung uns beschreibt. Letzter Gedanke, damit ich pünktlich bin. Wir lesen in den letzten 3 Versen etwas davon, dass sie Tag und Nacht in seinem Tempel Dienst tun. Und hier kommen diese millenarischen Christen, die alles symbolisieren, wieder zum Zuge, weil die sagen, ja, im Himmel gibt es weder Tag und Nacht, das kann nicht stimmen, entweder sind die auf der Erde oder das ist eben nur symbolisch zu verstehen. Und brauchen wir, um diese große Volksmenge von der Erde in den Himmel zu versetzen oder sie nicht in den Himmel zu versetzen, brauchen wir da Tag und Nacht für? Ist das ein Hindernis, dass da Tag und Nacht steht? 2 Beispiele, die das vielleicht bestätigen. In Enthüllung 4, Vers 8, musst du jetzt nicht blättern, sagt dir, was da steht. Da heißt es, dass die 4 Lebewesen um den Thron, Blick in den Himmel haben wir hier gehabt, Kapitel 4, dass die 4 Lebewesen rund um den Thron Tag und Nacht aktiv sind. Da gibt es denn da im Himmel Tag und Nacht, gell? Kannst du wieder fragen, oder sind die Lebewesen auch auf der Erde? Das ist doch Unsinn. Und im Kapitel 12, Vers 10 lesen wir vom Diabolus, vom Satan, vom Teufel, dem Ankläger, der Brüder, da heißt es von denen, die schon da sind, der verklagt unsere Brüder vor Gott wie Tag und Nacht. Verstehst du? Also das alleine zeigt doch, dass du Tag und Nacht nicht benutzen kannst, um die Volksmenge wieder auf die Erde zu zerren, die vor dem Thron im Himmel steht. Das ist doch Unsinn. Und trotzdem machen Millionen Leute genau das. Dann heißt hier noch, sie hungern und dürsten nicht. Ja, das hast du da auch noch auf der Erde. Gell? Wie das nächste Argument, wer hat im Himmel Hunger und Durst? Niemand. Also sind die auf der Erde. Ja, die kommen doch von da. Kommen sie von da? Ja. Und da hatten sie Hunger und Durst. Da waren sie in der Drängnis. Und das ist vorbei. Das ist vorbei. Gell? Also wenn ich so Bibel lese, dann gibt das was Rundes. Wunderbar. Ja, und Gott zeltet über ihnen, heißt es hier, dass sie in der Ütikus schreibt, Gott kennt sie. Ja, auch recht. Und ob er nun zeltet oder sie kennt, jedenfalls beschützt er sie. Er ist für sie da. Gell? Da muss ich hier kein großes Theater machen mit den beiden Worten. Ja, und wenn ich das alles zusammen so betrachte, wirst du da glückselig, wenn du das liest? Oder ist dir das egal? Oder sagst du, ich brauche die Enthüllung nicht? Gell? Also seit Jahren predige ich Enthüllung, das wird immer besser. Die Glückseligkeit nimmt zu. Ich kann nur sagen, beschäftigt euch damit. Es macht wirklich glückselig und der Herr möge es wirken auch bei euch. Amen.